Herzlich willkommen bei Vinyl und HiFi mit Jan Hildebrand und Anna Siebert von Burmester. Wir sprechen über die HiFi-Historie von Jan und Anna, die Marke Burmester, sowie über die Pure Sound Master Recordings, Live Recordings und junge Talente. Außerdem packe ich für euch im Talk aus der Master Recordings-Reihe Songs for Distinguished Lovers von Billie Holiday aus. Pure Sound verspricht dabei mehr als reines Musikhören. Es geht um ein Erlebnis, eine emotionale Reise, die tief in die Essenz der Musik eintaucht. Musik genauso, wie sie im Moment ihrer Entstehung geschaffen wurde. Tja, und da sind die beiden. Herzlich willkommen zurück, Jan Hildebrand. Hi.
Hi Timo, nett, dich bei uns zu haben.
Und ganz neu mit dabei, die Anna Siebert. Hallo.
Hallo. Hi.
Ja, sehr cool, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier mal einzusteigen. Ich sag ja, willkommen zurück. Jetzt hört nicht jeder jede Folge. Und da müssen wir ein bisschen schauen. Jan, dich haben wir schon mal gesehen. Und zwar in Folge 141, Highway to Sound. Da hast du nämlich über neue Burmester-Produkte gesprochen und auch so ein bisschen den K-Hi-Fi-Bereich konnte man da sehen im Video, ne? Burmester-Sound im Porsche und so weiter. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht und cool, dass wir jetzt mal so ein bisschen tiefer bohren in Sachen Schallplatten.
Ja, danke dir. Danke dir, dass ich wieder dabei sein darf und danke, dass du seinerzeit im Golfclub bei der Veranstaltung so spontan mit mir und uns die Möglichkeit hattest, halt was Schönes aufzunehmen. Ja, und ich freue mich, heute auch wieder dabei zu sein.
Sehr gut. Jetzt holen wir aber trotzdem die Leute ab, die das so verpasst haben. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was du da machst, Jan?
Genau, ja, ich bin der Jan, bin bei Burmester seit etwas über 4 Jahren im Außendienstvertrieb unterwegs und kümmere mich um Händler, Veranstaltungen, Endkunden und alles, was dazugehört und versuche halt eben beide Welten zusammenzubringen und mache das bei Burmester jetzt seit über 4 Jahren mit viel Spaß.
Sehr gut. Und jetzt nehmen wir mal die Anna mit dazu. Könntest du auch kurz erklären, was deine Aufgabe bei Burmester ist?
Hi Timo, erstmal danke, dass ich dabei sein darf, diese Folge als Newcomerin.
Sehr gerne.
Genau, bei Burmester bin ich jetzt schon seit 2019 und verantworte dort den Bereich Kommunikationsdesign. Das heißt, ich mache eigentlich die schönen Sachen, alles Visuelle, was nach draußen geht, von Produktinformationen über Webseite. Genau.
Okay.
Ich habe ein kleines Team, was mich unterstützt.
Sehr schön. Also dann haben wir ja hier die Kompetenz vor Ort und können mal alles gemeinsam durchgehen. Natürlich haben wir auch Burmester mit allen Socials, die es da draußen gibt, verlinkt. Natürlich einmal die Homepage, wo ihr euch über neue Produkte und informieren könnt, als auch der Auftritt auf Instagram oder Facebook, sowie ihr habt auch einen YouTube-Kanal, wissen vielleicht viele noch gar nicht, also gleich mal noch auf Follow drücken hier. Gibt es auch schöne Videos, auch zur Pure Sound-Reihe habe ich gesehen. Und dann natürlich auch seid ihr bei LinkedIn zu finden. So, und jetzt wollen aber die Leute da draußen, die Community, euch natürlich auch so ein bisschen kennenlernen. Und da würde es mich mal interessieren, Jan, wie ist das bei dir gelaufen? Vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, auf welchen Wegen du deine Leidenschaft für HiFi entwickelt hast.
Genau, das ist witzig natürlich, dass im Vorfeld schon solche Sachen und man sich halt auch trotzdem irgendwo unterhält, wann hat es wirklich angefangen? Damals in der Kindheit bei mir tatsächlich schon, wo ich als kleines Kind, um mich ruhig zu stellen, ein paar Kopfhörer auf die Ohren gesetzt bekommen habe und dabei entschlummert bin über die klassischen Musikunterrichte, die man früher gelernt, die man bekommen hat, wo man mit der Blockflöte anfing. Sage ich mal, das ist so die Heranführung an Musik, auch die harte Weise in dem Fall gewesen. Nein, also zur Musik gekommen, mit 13, 14 die klassische Konfirmation. Anlage, weil man es von seinem Vater kannte, wo die Musik zu hören war, über die gute alte Anlage und den guten alten Plattenspieler. Und da so ein bisschen reingerutscht und dann ganz ehrlich richtig tief in die Materie Musik eingestiegen, eigentlich als ich damals mit meinem damaligen Chef zusammen ein kleines HiFi-Unternehmen gegründet hat, um dem Hobby etwas intensiver zu frönen und dann über die Jahre halt eben herangewachsen und seit 2015 tatsächlich auch im Vertrieb vom Bereich von HiFi unterwegs. Und ja, das wurde immer intensiver, um es mal so zu sagen. Und dann ja die Spitze jetzt für mich persönlich seit 4 Jahren halt eben bei Burmester hier erreicht.
Okay, ja, also Burmester und intensiv oder pur, das passt ja schon ganz gut, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also sehr schön, wie deine Reise hier dort den Weg hingefunden hat. Wie war es bei dir, Anna? Wie bist du da in die HiFi-Branche reingekommen? Wo war dein Start?
Tatsächlich von einer ganz anderen Seite. Eher aus der musikalischen Richtung, würde ich sagen. Okay. Also familiär bin ich da sehr musikalisch vorgeprägt von... Mein Urgroßvater Dirigent in München, mein Großvater erster Fagottist in der Deutschen Oper, Großmutter, Konzertmeisterin. Genau, natürlich musikalische Früherziehung und so weiter und so weiter. Und dann hat sich irgendwann mal nach dem Abitur der Weg gespalten zwischen selber Musik machen oder was anderes mit Musik machen.
Verstehe, ja.
Und ich habe mich dann für den zweiten Weg sozusagen entschieden und habe im Kommunikationsdesign und Wirtschaftskommunikation studiert und war total froh, dann hier am Ende meines Weges oder nicht am Ende des Weges, aber dieser Periode, dieser Ausbildungsperiode gelandet zu sein, wo ich wirklich nochmal so diese zwei Herzen, die in mir schlagen, die Kreation gekoppelt an Musik, ja, sich genau hier wiederfinden. Und das macht das Ganze so spannend und das macht natürlich auch diese ganze Sache, die wir hier bei Burmeister machen, zur Herzensangelegenheit.
Ne? Sehr schön. Also beste Voraussetzung, wenn das Herz mit dazukommt. Und ich hoffe, das wird im Laufe unseres Talks deutlich, an wie vielen Stellen genau das passiert, wenn wir da gleich ein bisschen tiefer einsteigen. Und ist es bei euch also auch so, dass ihr selber, ich bin immer vorsichtig mit dem Wort, aber ich sage es jetzt trotzdem, Schallplatten sammelt oder auch Schallplatten habt oder hört jetzt im privaten Bereich oder beschränkt sich es eher so auf die Arbeit bei Burmeister? Jan, wie ist es bei dir?
Also mir ist wirklich so, dass es halt eben, also Schallplatten sammeln, dadurch, dass mein Vater seinen Schallplattenspieler nicht mehr haben wollte, ich auch eine kleine Sammlung von ihm übernommen habe, sage ich mal so die klassischen, die Beatles, das Weiße Album war so das einer der ersten und dann lange ist nichts dazugekommen an neuen Vinyl-Schallplatten und sage ich mal seit 15 Jahren auch den ersten eigenen Plattenspieler mir gekauft habe und seitdem zum Leidwesen der Schränke zu Hause doch so das ein oder andere Exemplar dazugekommen ist, wobei sie auch als Kunstwerk sowohl klanglich als auch abspielbarer Natur, als optischer Natur halt eben da sind. Ja, für mich ist es halt eben, manche meiner Freunde, Kollegen sagen, ja, mit den paar hundert Schallplatten kannst du gegen meine 10.000 Schallplattensammlung nicht anstinken, aber das möchte ich auch gar nicht. Also es ist eine Leidenschaft, eine Sammelleidenschaft an der Musik in vielfältiger Richtung. Also es ist ein Teil meines Lebens einfach mit dabei. Also das ist einfach ein schönes Beiwerk des Musikhörens, mit diesen Schallplatten auch da zu sein. Ja,
sehr schön. Und bei dir, Anna?
Ja, ganz lustig, weil wir hatten uns im Vorfeld schon genau darüber einmal unterhalten, so wo haben wir eigentlich so die Berührungspunkte gehabt. Und es ist, glaube ich, bei allen irgendwie so dieses Bild Großeltern, Wohnzimmer, Schallplattenspieler und irgendwie, sage ich mal, spielt da was ab. Und man hat das immer, also ich verbinde das immer irgendwie ein Stück weit mit Kindheit. Hatte dann tatsächlich in meiner Jugend, da haben wir auch gesagt, so CD, Kassette, MP3-Player, eigentlich Schallplatte war dann erstmal für mich abgeschrieben tatsächlich. Und ich bin hier bei Burmeister damit auch wirklich erstmal bewusst wieder in Berührung gekommen und habe das auch tatsächlich wieder so richtig zu schätzen gelernt, ne, was das eigentlich heißt, wirklich dann auch Titel durchspielen zu lassen und ganze Seiten durchspielen zu lassen, nicht seppen zu können oder zu springen. Das ist dann doch nochmal eine ganz bewusstere Art und Weise, Musik zu hören. Deswegen, ja. Ich habe keine Sammlung zu Hause, ich gestehe. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, also ich meine, wenn man jetzt natürlich mit der Pure Sound Reihe auch mal anfängt, ne, dann hat man ja schon mal eine Wegmarke gesetzt. Ne?
Auf jeden Fall. Also da bin ich großer Fan von geworden.
Wird es natürlich nicht immer ganz einfach, nochmal in der Liga nachzulegen. Aber ja. Genau, kann ja noch kommen. Ne? Also, wer weiß, wir reden jetzt mal eine Weile hier über Schallplatten. Ne? Vielleicht triggert es sich noch an ein paar Stellen. Wer weiß, was danach passiert. Okay, dann auf jeden Fall danke euch beiden, dass wir euch mal so ein kleines bisschen persönlicher kennengelernt haben. Und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen über die Marke Burmeister nochmal sprechen. Also, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, so in der Vorrecherche, in der Vorbereitung, auch jetzt hier für den Talk, Burmeister und die Marke Burmeister, die hat ein wahnsinnig klares Standing, eine ganz klare, präzise Botschaft, die sich sozusagen in jede Ritze sogar des Logos widerspiegelt. Und ich glaube, jeder da draußen verbindet auch irgendwas mit dieser Marke. Und jetzt würde ich gern mal von euch selbst hören, wie ihr die Marke beschreiben würdet. Du hast ja auch gesagt, ne, Anna, so Marketingbereich und so weiter. Da hast du wahrscheinlich sehr viele Berührungspunkte, oder?
Ja, na klar. Also das ist natürlich irgendwie unser täglich Brot, uns damit auseinanderzusetzen, auch tatsächlich immer wieder die Marke auf den Prüfstand auch zu stellen. abzugleichen, nicht nur mit Marktsituationen, sondern eben auch mit, ja, mit dem, was so in der Welt passiert. Also im Sinne von, was ist wichtig gesellschaftlich und auch aber musikalisch und wo wollen wir hin? Was ist unsere Vision? Das ist momentan hier ein ganz großes Thema. Und die Marke ist, ich glaube, genauso damals wie aber auch heute. Und das ist das, was wir als Fundament bezeichnen, ist wirklich die Leidenschaft zur Musik, was uns antreibt. Ne? Das ist eigentlich auch so der Ursprung gewesen, warum Dieter Burmeister den ersten Verstärker gebaut hat, weil es einfach wirklich da dieses, das Beste nochmal rausholen zu wollen, einfach der Anspruch daran war, das hier aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch immer noch das, was uns wirklich antreibt, zu sagen, wir wollen wirklich die Perfektion erreichen, wir wollen die Klarheit erreichen, wir wollen die Essenz der Musik erreichen. Und das gilt genauso heute noch wie damals. Und das ist, glaube ich, egal in welchen Ausrichtungen wir das nachher betrachten, nach wie vor der Fall.
Mhm. Jan, bist du zufrieden oder hat sich schon gekribbelt? Was ist für dich, Burmeister?
Ach du, das ist natürlich, kribbeln tut's, und das finde ich aber auch das Schöne halt eben an Burmeister und auch den Kollegen jetzt, wie mit meiner Kollegin Anna, mit der ich auch schon so auf diversen Veranstaltungen bei Händlern zusammen, so dass ich die ein oder andere Schallplatte auch zusammen gehört haben und auch schon das ein oder andere durchlebt haben im positiven Sinne, wie auch wenn mal was nicht funktioniert hat. Mhm. Und das, was ich persönlich so die Marke Burmeister für viele immer so weit weg vielleicht und unnahbar, für mich vielleicht irgendwie, als ich in diesem High-End-Bereich angekommen bin. Und als ich das erste Mal in die Berührung gekommen bin mit der Marke und auch vor allen Dingen mit den Menschen dahinter, die hier sehr, sehr vielfältig sind, so wie die Produkte vielfältig sind, ja, ist einfach diesen Transport von Emotionalität. Ich hatte gestern kurz hier einen Kunden zu Besuch, der spontan da war, wegen einem Servicefall, der von einem 30 Jahre alten Krefers repariert worden ist. Und er erzählte mir, sagte, Herr Hildebrand, ich habe mir vor einiger Zeit, das ist über 20 Jahre her, habe ich mal von der Burmeister-Anlage gesessen und ich wollte es eigentlich nicht und ich kann es Ihnen nicht erklären, was es war, aber ich war nach 10 Minuten so gefangen und habe verstanden für mich, was diese Anlage oder diese Musik für mich bedeutet. Und das ist so ein bisschen so, vielleicht so ein bisschen erklärt, wie ich das Ganze halt eben so empfinde, wenn ich auch hier sitze und den Studio, in dem wir jetzt gerade hier sitzen und mit einer Anlage, die hinter mir steht, wenn man sie denn mal hören darf. Und du hast ja auch auf der letzten Veranstaltung den ein oder anderen Takt hören können. Und es ist einfach so diese Emotionalität der Musik, die einen mitnimmt und das halt zu reproduzieren, ohne es halt eben zu übertreiben, was so dieses, also es wird nicht mehr, es ist einfach Musik und es gefällt einem und es macht einfach, also wie du merkst, ich komme ins Schwärmen, aber das ist einfach so,
die Menschen, das Produkt,
das dahinter, genau, und die Emotionalität, die es einfach wirklich hervorruft. Also ja, ne, auch es gibt auch ganz klar Leute, die sagen, nee, es gefällt mir nicht, das ist aber vollkommen akzeptabel, das ist in Ordnung, aber so das, so wie es mich toucht, abholt. Und wenn ich auf Messenveranstaltungen sehe, wie wir Kunden auf diese Reise mitnehmen können, den Kunden halt eben dahin zu bringen, diese Emotionalität auch zuzulassen, ja, und einfach sagen, hey, ich genieße es einfach. Und das ist einfach so das, was für mich so die Marke ausmacht. Neben dem, was auch Anna sagte, dass halt eben Dieter Burmeister 1977 sagte, okay, da ist was kaputt, was ich habe, ich möchte es gerne besser machen, also versuche ich es besser zu machen, und damit angefangen hat und mit der Leidenschaft für Musik, die er als Musiker auch gehabt hat, und auch weit über seinen Tod hinaus einfach noch mit den Produkten, die jetzt auch hier sind und uns rum sind und neu entstehen, einfach das weiterzutreiben. Und das ist das, was es für mich einfach ausmacht. Ja.
Okay.
Und die Menschen, ja, die Jan schon ganz richtig gesagt hat.
Ja. Perfekt, dann sind wir ja genau da, wo wir auch uns gerade befinden, nämlich mitten in der Community, und ich denke, das ist wahnsinnig spannend auch für die Leute da draußen, mal so die Menschen hinter Burmeister einfach mal so ein bisschen besser kennenzulernen, so dieses Knistern, ne, dass da ganz viel Emotionen und Menschlichkeit dahinter ist, und wir werden das im Laufe des ganzen Talks euch geradezu entfalten, wenn wir jetzt die Pure Sound Reihe uns mal so ein bisschen genauer angucken, weil ich muss wirklich sagen, ich meine, ich stehe ja auch auf schicke Fotos und schicke Videos, und ich habe mir das alles von euch angeschaut und wie ihr das transportiert und rüberbringt, also ich bin da einfach nur begeistert. Seid mal gespannt, was da noch so alles kommt in diese Richtung, aber jetzt steigen wir mal ein. Ich würde jetzt mal mit der Homepage starten, und wir müssen ja jetzt quasi so einen Spagat schaffen. Also wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir einerseits den Leuten, die sich schon viel mit Pure-Sound auseinandergesetzt haben, vielleicht sogar schon eine Pure-Sound-Schallplatte daheim stehen haben, hier einen Mehrwert haben, dass wir aber auch die abholen, die vielleicht davon noch nie was gehört haben und das Ganze überhaupt nicht einordnen können und jetzt denken, wir sprechen die ganze Zeit über, keine Ahnung, Lautsprecher von Burmester, was wir ja jetzt allenfalls am Rande tun. Und deswegen wollen wir jetzt mal versuchen, das so ein bisschen gemeinsam einzuordnen. Also ich kann zumindest schon mal ab Start sagen, wir haben im Prinzip jetzt einen Dreischritt zu leisten. Die Pure-Sound-Reihe teilt sich sozusagen auf, eben in diese Mastercut-Releases, von denen ich dann auch gleich eine hier für euch habe, die wir gemeinsam auspacken. Dann gibt's eben die Live-Recordings, wo nochmal der Schwerpunkt auf den Live-Aufnahmen ist. Und dann haben wir eben die jungen Talente, wo es halt auch um die Förderung junger Künstler geht. So. Und jetzt habe ich euch mal so grob den Rahmen gespannt. Jetzt brauche ich euch da so ein bisschen tiefer zu bohren. Also was verbirgt sich hinter dieser Reihe und was war die Idee?
Genau, also das Dach von dem ganzen Projekt, nenne ich es mal, weil es als Projekt tatsächlich gestartet ist, ist Pure-Sound. Also Pure-Sound ist wirklich das, was die Klammer um alles bildet, weil das einfach diese Leidenschaft zur Musik widerspiegelt, die hier im Unternehmen getragen wird. Es ist eine, ja, ich nenne es immer ganz gerne, es ist irgendwie eine Reise, vielleicht auch eine Forschungsreise, aber so, wie kommen wir am dichtesten an das Original, also an das, was der Künstler wirklich ausdrücken wollte. Wie kommen wir am dichtesten ran, an ohne Signalverlust, ohne Emotionsverlust. So, und das haben wir eben auf verschiedene Weise gemacht. Mhm. Pure Sound ist aber eben neben diesem Thema Aufnahme und wie kriege ich diese Tiefe aus der Musik raus, ist eben auch noch ein ganz wichtiges Thema für uns, einfach den Erhalt von Musikkultur. Also wir setzen uns gerade bei dem Thema junge Talente dafür ein, dass junge Menschen gefördert werden im Sinne von Musik, dass Musik in dieser Tiefe und auch in dieser Qualität, wofür ja auch Burmester steht, erhalten bleibt und auch die Möglichkeit bekommen, groß zu werden und rauszutreten sozusagen. Mhm. Genau, das ist so der Grundgedanke hinter Pure Sound. Und da spalten sich dann eben die verschiedenen Themenbereiche ab. Also wie du schon vorhin gesagt hast, einmal die Mastercut Editions, die Master Recordings, mit Edition 1 und 2 bisher. Mhm. Und dann die Live-Recordings, was auch nochmal ganz besondere Momente bietet, wo wirklich wir wollen, dass wir, also wir möchten wirklich gerne den Moment, wo Musik entsteht, also in dem Moment, wo der erste Ton kommt, wo MusikerInnen sich eingrooven auf bestimmte Sachen, also dieses ganz, ganz Intime, das ganz Private eigentlich, da dürfen wir zuhören bei den Live-Recordings. Und das ist einfach eine Stimmung, die transportiert wird, die man im Studio sonst nicht bekommt. So. Genau, junge Talente habe ich eben schon grob angerissen. Ja.
Also ohne dabei gewesen zu sein, wie gesagt, allein durch die Videos, wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Kommt das hoffentlich auch zu euch nach Hause hier auf YouTube und wir werden es versuchen dann für den Podcast so ein bisschen in schöne Worte zu kleiden, dass ihr euch das auch entsprechend vorstellen könnt. Also wir müssen ja immer diesen Zweischnitt schaffen, einmal den Vinyl und Podcast bespielen und dann eben auch YouTube. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen genauer in die Herstellung rein. Ich habe da so ein paar wunderschöne Fotos von euch gekriegt, auch von der Platte, die wir dann später auspacken werden gemeinsam. Und ich muss sagen, da ist euch sehr gelungen, so schon diesen Prozess der Herstellung im Prinzip ästhetisch zu begleiten, bis hin zum Endprodukt, was wir jetzt hier sehen können. Das Pure Sound Master Recordings Album von Billie Holiday, Songs for Distinguished Lovers. Und jetzt könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen diese Bilder kommentieren, was man da sieht. Also ich nehme an, es geht hier los mit diesem Mastertape, das ihr euch erstmal besorgen müsst, ne?
Genau, so du siehst jetzt hier auf dem Bild, siehst du ja wirklich, dass das Masterband von dem halt eben über eine, dahinter im Bild eben schon zu sehen, genau, ganz kurz zurück, das eine Abspielgerät sozusagen, wo dieses Masterband in Wien tatsächlich, da wo die Schallplatten entstehen, halt eben aufgelegt wird. Mhm. Davor ist noch eine Fotografie von einem, ich glaube sogar von dem Archiv, wo dieses Band herkommt mit all seinen Historien, wann es aufgenommen worden ist und so weiter und so fort, was wir jetzt hier auf diesem Bild jetzt hier sehen, was du dort eingeblendet hast.
Und das ist ja sozusagen erstmal der heilige Gral, sozusagen die Grundlage von all dem, dass es überhaupt möglich ist, so eine audiophile Pressung zu machen. Und ja, ich denke, da kommt dann auch nicht jeder dran, ne, an so ein Masterband.
Nein, es ist dann auch schon ganz, genau, so ganz besonders, da kann man nicht einfach in irgendeinen Keller gehen und da findet es man halt dementsprechend. Da haben wir halt eben zum Glück die Möglichkeit bekommen, dort halt eben auf dieses Archivmaterial, auf diese Masterbänder zuzugreifen, um sie dann halt eben entsprechend, weil mit auch der Qualität, mit der wir sie dann halt eben in dem Prozess von dem Band direkt in die Schallplatte oder respektive in die Lackmatrize schneiden. Es ist ein Prozess, wo es wirklich darum geht, dass eins zu eins, also jede Schallplatte an sich selber wird auf dieser Lackmatrize 1:1 in Echtzeit überspielt. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass nur von einem Kabel getrennt, 1,5 Meter von der Bandmaschine, von der es läuft, halt eben, ich meine, es wäre sogar eine Neumann-Schneidemaschine aus älterer Zeit, die dort gepflegt, restauriert und aufgebaut worden ist, halt wirklich direkt in die Scheibe geschnitten wird. Der Toningenieur, der im Moment genau diese Aufnahme, nachdem das Band dort eingelegt worden ist, anstößt, muss auch selbstständig die Pausen einsetzen durch den Stichel, der dann angehoben wird und jede Scheibe. Also man hat nur einen Versuch pro Seite, wenn da was schief läuft oder jemand zufällig reinkommt und das Ganze unterstützt wird, die Scheibe, dann muss sie noch einmal von vorne angemacht werden. Mhm. Und ich sehe die Hand, ich kenne den Herrn dahinter, der das tut, der hat so ein kleines Anekdötchen, hat einen witzigen Namen, der ein bisschen dazu passt. Der Herr heißt mit Nachnamen Diamant. Und ja, eine Platte wird nicht mit dem Diamanten geschnitten. Man sagte mir das mal ein Kunde, es wird mit Rubin passieren, aber es ist wirklich ein 1:1 Schnitt vom Masterband, ohne irgendwie nochmal über zusätzliche Schleifen, über irgendwelches Remastering zu gehen, sondern wirklich ein 1:1 Schnitt von dem ursprünglichen Master.
Jedenfalls, Jan, bringt er den Glanz in diese Produktion, so viel kann man ganz sicher sagen. Die sieht man hier auf dem nächsten Bild.
Das ist sehr gut, ja. Das ist die Lackmatrize dort auf dem Bild, genau, ja.
Ja, das ist dieser Lackschatt, also dieser Rohlinge, was wir jetzt gerade sehen, die bezieht unser Partner in Wien aus Japan von der MDC-Manufaktur, also ich glaube MDC Limited heißen sie, einer der letzten Lackschallplattenmanufakturen, die es noch gibt. Mhm. Er hat da sehr gute Kontakte nach Japan und genau, es hat einfach eine super schön weiche Beschichtung mit einem massiven Kern innen drin, sodass wir wirklich durch den Schnitt so präzise jede Nuance rausarbeiten können, die es einfach in der Pressung gar nicht zugelassen hätte. Mhm.
Ist ja eigentlich wunderschön, so ein Rohling, oder? Bevor da jetzt mal irgendwas reingeschnitten ist.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man sowas mal dann als fertiges Produkt in der Hand haben durfte, so wie ich, da kann man das noch mehr fühlen über das ästhetische Foto hinaus. Ja.
Tatsächlich ganz spannend ist auch das, was rausgeschnitten wird. Also das ist auch das, was wir bei den Live-Recordings, wenn wir es in diesem Prozess gemacht haben bei den Live-Recordings, auch dem Künstler mit als Andenken gegeben haben. Das ist ja im Prinzip die Negative der Soundaufnahme. Mhm. Und das ist dann schon was Besonderes, wenn man so seinen Titel, seine Aufnahme so dann nochmal nochmal mitnehmen kann.
Also man sagt mal so, man wurde dem Künstler wurde ganz gerne mal dann der Groove übergeben. Also das, was wir jetzt sehen, ist wirklich die Schneidemaschine und der Stichel, der dann anschließend wirklich dann die von dir eben beschriebene schöne glänzende Scheibe mit einem noch schöneren Inhalt versieht, dann entsprechend halt eben der Abschnitt, der Groove, der dabei entsteht. Und das ist im Grunde genommen, ist das der Schritt, der bei vielen Plattenpresswerken halt eben passiert, bevor eine Platte rausgepresst wird. Das ist sozusagen ja quasi eine Kopie, aufgrund der dann anschließend die Matrizen für die Pressung entstehen. Das ist halt quasi der Urmutter, Urvater ja, der ganzen Geschichte, was man jetzt hier auf dem Bild sieht. Das passiert da in einem sehr, sehr kleinen, schönen Raum in Wien, wo die Platten halt eben wirklich, wie gesagt, geschnitten werden, 1:1 von dem Masterband.
Ja. Und das zeigt einfach nochmal so schön, ja, was für eine unglaubliche Handarbeit das ist. Also gerade wenn man dann so analog arbeitet, ne, und auch mit diesen wunderschönen alten Maschinen, ja, das ist einfach, da bleibt einfach die Zeit stehen. Und das Schöne ist ja auch, wir reden ja hier über eine Platte, die im Prinzip 1957 aufgenommen wurde, ne? Also wir haben da ja auch nochmal die Historie über die Platte und dann jetzt auch nochmal in der Produktion. Und das dann aber auch wieder kombiniert mit dem Wissen und dem Können von heute. Ich finde das einfach total charmant, wie das so zusammenfließt, ne? Und dann eben zu so einem Endprodukt wird. Was sieht man hier auf dem Bild?
Genau, so ist das dann nochmal die Schneidemaschine in Nahaufnahme. Das entsprechend sozusagen der Stichel, der durch die Scheibe, ich sag mal, durch die Matrize gleitet und die Musik einbringt, sozusagen herausarbeitet, herausfräst.
Ja. Sehr cool, das haben wir ja dann auch hier bei YouTube als Hintergrund.
Genau, in dem Bild nochmal.
Ja, hier sieht man die Feinstarbeit. Oh, jetzt geht's ans Cover.
Die nächste Feinstarbeit, genau.
Im Nachbarraum, also du musst dir vorstellen, es wird produziert in einem Wiener Palazzo eigentlich, was als absolut analog Fan-Werkstatt umgebaut worden ist. Da stehen in dem einen Raum einmal eben die Tonbandmaschine und die Schneidemaschine zusammengekoppelt. Im Nachbarraum gibt es eben diese riesengroßen Siebdruckanlagen. Nachher sehen wir bestimmt auch nochmal das Bild von der Prägung, eine Heidelberg-Setzmaschine. Also ne, da gibt es richtig alte Setzkästen. Also da wird wirklich dieses ganze Thema analog von allen Seiten, allen Elementen gelebt. Von vorne bis hinten. Und das fanden wir eben auch so spannend. Genau, hier sieht man es nochmal wirklich, das Prägewerkzeug, was dann jedes Cover einzeln nochmal in jede Zeile raufbringt auf die Cover. Und ja, das ist schon einfach, also das hat uns auch so ein bisschen gereizt tatsächlich, dass man sagt, okay, man ist da wirklich konsequent und lässt alles von vorne bis hinten rund um diese Schallplatte analog produzieren.
Ja, ich bin ja so der umgekehrte Weg gegangen im Prinzip. Ich habe erstmal die Platte ausgepackt und dann anschließend die Bilder von der Produktion gesehen. Ne? Aber das hat nochmal so einen besonderen Gänsehautschauer dann bei mir ausgelöst, weil ich dann halt eben weiß, wie sich das anfühlt, das Ganze schon allein von außen. Ja, und dann eben zu sehen, wie das dann auch nochmal entsteht hier, das ist einfach wunderschön. Ich sehe gerade im Hintergrund, das sieht aus wie so ein TV-Bildschirm, auf dem noch irgendwas läuft, aber auch sowas Historisches, ich weiß es nicht.
Also in dem Fall ja, doch in diesem Haus gibt es sehr, sehr viel Historisches. Bei meinem ersten Besuch habe ich sogar noch einen original älteren Gameboy irgendwo in der Ecke, also dann auch noch spielbereit in der Ecke liegen gehabt.
Meiner hat
ein
Wasserschaden.
Regal, was du im Hintergrund siehst, ist ein Regal. Genau. Das hat es nicht. Und da war es halt in dem Fall so, was du jetzt im Hintergrund siehst, ist wirklich, das ist ein kleines, also klein, so klein ist es nicht, ein Regal, in dem halt eben schon produzierte Scheiben, die geschnitten worden sind, nachdem sie bedruckt, getrocknet sind, einsortiert werden. Vor diesem Regal ist eine kleine Bühne, wo auch schon der ein oder andere Künstler aufgetreten ist. Das Thema Malia hattest du vorhin angesprochen.
Genau.
Malia hat genau dort gestanden. Und dementsprechend halt eben, das ist das Regal, wo die Sachen einsortiert werden und davor stehen halt die Prägemaschinen. Und ich glaube, teilweise jetzt letztens eine alte Telefonzelle, auch noch eine alte Aufzugstür, die da steht. Also es ist alles so aus diesem Bereich, aber es wird halt, wie du siehst, halt eben auch noch benutzt und man fasst es an, das Papier, und fühlt es, und es ist wirklich auch jeder Buchstabe einzeln aufgebracht.
Ja. Bei dem Bild hat mich ja so ein bisschen geschüttelt, weil das sehen wir dann gleich beim Unboxing. Es sind ja auch Handschuhe mit dabei, ne? Und ich habe mich ja bisher nicht gewagt, irgendwas mit dieser Platte ohne Handschuhe zu machen. Man kommt da direkt in so ein ehrfürchtiges Gefühl rein und denkt so, nein, das kannst du nicht machen, ne? Und deswegen hier mal ohne Handschuhe das Schätzchen angefasst sozusagen, ja. Und hier geht's jetzt nochmal um diese Naht, ne, die da drumherum.
Genau, der Platte liegt ja so ein kleines Booklet, einfach mit Informationen bei, alles um den Herstellungsprozess, aber natürlich dann auch noch ein paar tiefere Informationen zu jedem einzelnen Titel von der Aufnahmesituation damals. Und das ist dann eben auch handgenäht, jedes einzelne Booklet, was dann beigenäht, genau. Das ist die Nähmaschine.
Das ist nicht die Schneidemaschine von der Flasche.
Das ist nicht die Schneidemaschine, sondern das
könnte Schmerzen verursachen. Genau.
Genau.
Die Lochbandproduktion, genau. Ja.
Naja. Aber auch das, Leute, das werdet ihr gleich noch sehen. Also beim Unboxing zeige ich euch die ganzen Liner Notes mal, was da so drin steht und wie das aussieht. Aber auch hier mal schön vorher schon mal zu sehen, wie das funktioniert. Und ja, als Schallplattensammler ist das natürlich auch was, was mich hier gleich triggert. Denn diese Platten sind, wie man sehen kann, limitiert. Jetzt steht hier 333. Schöne Zahl, Zufall. Wie kommt das zustande? Ist das bei allen Platten so? Oder wie habt ihr euch das überlegt? Ich meine, meine Glückszahl ist 3, also schon mal eine gute Wahl.
Ja, genau. Also wir wollten diese Platten limitieren, weil wir es eben wirklich auch tatsächlich als Sammlerstück sehen. Die Lizenzierung der Vervielfältigung dieser Tonbänder ist natürlich eben auch beschränkt. Das spielt da auch noch mit rein. Und tatsächlich kann ich dir gar nicht sagen, wie die Entscheidung jetzt auf 333 gefallen ist.
Es gibt ein Thema, wo man sagt, es gibt ja eine gewisse Abspielgeschwindigkeit, mit der Schallplatten abgespielt werden können. Und nur 33 und nur ein Drittel dahinter, das wäre halt schwierig gewesen. Ja, aber es war irgendwo eine Zahl, wo man sagt, okay, es ist, muss realistisch bleiben. Wir müssen es auch in einer realistischen Zeit umsetzen können, auch von der Produktion her und natürlich auch das Thema Lizenzen spielt da eine Rolle und es war einfach, ja, ich will mal sagen, eine Abstimmung, wo gehen wir hin, dass jetzt kein hundertprozentig Festes dahinter ist, warum es so ist, aber es sind auf 333 Stück limitiert.
Okay, verstehe. Ja gut, okay, dann wisst ihr, wo das Limit ist, also keine unbegrenzte Verfügbarkeit, kann man auf jeden Fall schon mal sagen, ja. Wenn man sich natürlich für so eine Platte entscheidet, das muss man natürlich auch fairerweise sagen, wir sind da natürlich auch preislich in einem ganz speziell hohen Bereich, ne? Also für audiophile Platten, das ist jetzt nicht mal was, was man gerade mal so schnell kauft. Könnt ihr da so ein bisschen transparent sagen, was da so besonders den Preis nach oben treibt, jetzt von diesen ganzen Schritten, die wir da jetzt auch gesehen haben in dem Herstellungsprozess, also wo wird da besonders investiert? Fängt das schon bei den Master Recordings an, die man erstmal kriegen muss, also die Masterbänder, also ich kann mir vorstellen, da sind sehr hohe Lizenzgebühren dann auch fällig oder sind das nochmal ganz besondere Herstellungsschritte, ist es diese Lackgeschichte, könnt ihr das so ein bisschen transparenter machen?
Also ich glaube, du hast jetzt, glaube ich, gerade genau sehr, sehr viele Punkte gesagt, warum wir genau dahin kommen. Es ist einfach so, dass es halt eben so diese vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten sind. Kleinigkeiten, die sich dann aufsummieren, die natürlich anfangen damit, dass das vor Ort, sage ich mal, wir mindestens mit drei Mitarbeitern, Kollegen von dem Produzenten vor Ort sind, von den hochwertigen Lackmatrizen, die einzeln halt eben aus Japan eingekauft werden müssen, wo halt eben natürlich auch, sage ich mal, ein gewisser Verschnitt im wahrsten Sinne des Wortes daraus passiert. Allein die Herstellung des Booklets, abgesehen natürlich von den Lizenzgebühren, die nicht wenig sind. Natürlich auch das Thema, wir natürlich auch einen Teil der Sachen halt eben auch, sage ich mal, reinvestieren in dieses Projekt. Es gibt es halt viele, viele Kleinigkeiten und du hast es ja zumindest schon mal in der Hand gehabt, was diese Schallplatte ausmacht.
Kein Vergleich zu allem, was ich jemals in den Fingern hatte, Jan. Also es ist eigentlich ist eine eigene Produktkategorie. Also es fühlt sich gar nicht mehr wie eine Schallplatte an. Es ist eigentlich eher so, also es wirkt so ein bisschen, als wäre es aus einem Paralleluniversum. Ich versuche das nachher mal beim Unboxing ein bisschen zu beschreiben, was da so gefühlsmäßig ist. Aber wenn ihr jetzt denkt, ihr habt einfach eine Schallplatte, nein, habt ihr nicht. Also das kann ich euch versichern, das ist far beyond. Also, ja. Dann würde ich sagen, springen wir mal nochmal zurück auf eure Website. Wir haben das natürlich auch alles für euch verlinkt, nochmal die ganze Pure Sound Reihe. Dann könnt ihr euch das mal selber in aller Ruhe anschauen. Besonders wenn ihr jetzt einer der Podcast-HörerInnen da draußen seid, dann müsst ihr das eh auf dem Weg machen, weil ihr es jetzt erstmal nicht sehen könnt. Und dabei gibt es zu erwähnen, es gibt jetzt eben nicht nur die Billie Holiday, die wir heute für euch auspacken, sondern es gibt auch noch die Oscar Patterson Trio, We Get Requests. Aber im Prinzip gilt alles, was wir gesagt haben, auch für die Platte, ne? Also auch hier dem Namen nach mit den Master Tapes gemacht und auch der im Prinzip der gleiche Herstellungsprozess, ne?
Genau, das ist vollkommen richtig, ja. Das war die ersten.
Okay. Und plant ihr das weiter auszubauen? Also wird es da noch mehr Platten geben von anderen Künstlern? Ist da schon was in der Pipeline? Ihr müsst nichts verraten, aber ihr dürft, naja, so eine kleine Andeutung machen vielleicht.
Also es ist eine Überlegung da, noch eine dritte Edition zu machen. Mhm. Aber genau, das wägen wir gerade noch.
Top Secret, genau.
Und du kannst dir auch vorstellen, dass ein Unternehmen wie hier, die sich sehr viel mit Musik beschäftigen und zum Glück auch viele ja auch viele miteinander hören, dass es nicht, also auch bei, bevor es das erste gegeben hat von Oscar Peterson, das war jetzt keine Entscheidung, die innerhalb von 2 Tagen gefallen ist, sondern da gibt es dann doch vielfältige Wünsche, sage ich mal so. Ja. Dementsprechend dauert auch der Prozess manchmal etwas länger, ja.
Ja, klar. Absolut nachvollziehbar. Ich wollte sagen, das Schöne bei der Billie Holiday war ja jetzt, dass das auch wirklich eine Platte ist, die ich selber in meiner Sammlung hatte und die ich wahnsinnig liebe und auch schon x-mal gehört habe und dementsprechend im Ohr habe. Und da konnte ich natürlich sozusagen von dem ersten Ansetzen der Nadel dann auch einfach eine Aussage machen, weil ich weiß, wie ich die normal halt gehört habe. Anna, du wolltest dich noch einklinken?
Ich wollte nur zum Prozess oder Entscheidungsprozess nochmal, für welches Tape entscheiden wir uns oder für welchen Künstler vor allem entscheiden wir uns. Das wird natürlich bei uns einmal eine Auswahl getroffen, die wird dann erstmal vorproduziert in einer geschnittenen Lackschallplatte, dann wird sie Probe gehört, dann wird diskutiert, dann wird nochmal gehört, dann wird nochmal diskutiert. Also ne, das ist eben so dieses wirklich Hören, Verständnis. Wie tief geht das hier? Ist es das, was wir brauchen? Oder ist es das, was wir vermitteln und transportieren wollen? Hat es die Tiefe? Also das ist einfache Prozess.
Genau, und ist es auch das, was unsere Kunden, unsere Zuhörer, unsere Partner auch wirklich hören wollen. Das ist natürlich auch immer so, wir machen das natürlich nicht nur für uns, sondern natürlich auch für jeden da draußen, der die Musik liebt, und Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Ja. Und das war nochmal so ein bisschen, wie lange der Prozess manchmal dauern kann. Ja,
ganz klar. Okay, habt ihr noch was zu den Master Recordings oder sollen wir mal rüber zu den Live Recordings switchen?
Wir können auch nochmal zu den Live Recordings switchen, genau.
Okay, dann schauen wir mal da rein.
Hier haben wir ja tatsächlich Direct-to-Tape und Direct-to-Disc-Aufnahmen gemacht. Also hier haben wir jetzt uns nicht ganz streng an Lackschallplatten gebunden, nenne ich es mal, oder haben das jetzt nicht als Nonplusultra gesehen, sondern haben viel mehr geguckt, wie sind denn vielleicht auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Aufnahmen. Also Quintessenz ist natürlich hier vor allem dieses Direkte zu haben, wie wollte der Künstler seinen Titel, seine Emotionen transportieren in Form eines Liedes und wie kriegen wir genau diese Emotion eingefangen auf unterschiedlichen Wegen, um sie dann wieder reproduzieren zu können. Und spannend ist tatsächlich gewesen, dass wir mit den Künstlern im Nachgang dieses Live-Recordings zusammen die Platte gehört haben.
Okay.
Und die Reaktion der Künstler, weil oft natürlich das Feedback, ich höre mich selber gar nicht so gerne und es ist jetzt irgendwie, du hast nur diesen One-Take, es ist wirklich direkt, wenn da irgendwas schief ist, dann ist es das. Und man hat also ne, diese Aufnahmesituation ist tatsächlich für auch große gestandene Künstler wahnsinnig aufregend. Das macht es aber auch wahnsinnig authentisch an der Stelle. Und ist einfach ein super toller Moment, an dem man wirklich dann dabei sein darf. Und oft ist es so, dass sie in der Reproduktion, wenn sie es dann eben hören, sagen, boah, das habe ich ja noch nie so gehört. Also in keiner Studie auf, weil es einfach so direkt ist und so den Spiegel vorhält, was man da gerade gesungen hat. Und also das ist wirklich auch für den Künstler selber sehr besonders, genauso wie natürlich alle Zuhörer.
Ja.
Und da muss man auch zu sagen, es ist nicht jeder Künstler bereit dazu, tatsächlich. Also auch bei der Künstlerauswahl ist es nicht immer einfach, weil es natürlich einfach wahnsinnig viel Mut gehört, also dazu gehört und auch die Technologie drumherum normalerweise.
Ein Fehler, dann ist es drauf.
Ganz viel machen kann, so im Zweifel. Genau, man ist super safe und aber diese Direktaufnahmen, das ist ja, es macht wahnsinnig viel
das
Spaß.
Das ist dann schon mehr als für mal alle. So schnell einen Livestream machen. Ne? Wobei, ich könnte auch mal einen Livestream von mir auf Schallplatte pressen. Also, falls sich da jemand auskennt und mir mal die Technik rüberschicken kann, am besten noch die entsprechenden Ingenieure mit dabei. Meldet euch unter www.t-online. Ja, fand ich jetzt gerade spannend. Aber ich will jetzt nicht abtreffen. Bleiben wir bei den Künstlern. Ich habe nämlich genau, Anna, du hast das so schön beschrieben. Ich habe nämlich eben schon ein bisschen angedeutet, ich hatte bei dieser Geschichte mit den Live-Recordings so einen von vielen Gänsehaut-Momenten, die mich so in dieser ganzen Vorbereitung dieser Sendung getroffen haben. Und da war eben dieses Video von der Malia. Das ist eine Singer-Songwriterin aus Los Angeles, Kalifornien. Und da habt ihr ja so ein schönes Video gemacht, da würde ich gerne mal mit euch reinschauen, dass man einfach mal sieht, wie quasi die Künstlerin das aufnimmt, aber dann auch, wie du beschrieben hast, dann quasi so mit dabei ist und das dann anschließend hört. Und ich finde, die Blicke, die lassen tief reinschauen in diese Feelings, die du jetzt hier so schön beschrieben hast, weil erstmal du bist in diesem wahnsinnig coolen Raum mit diesen ganzen alten Geräten, die Künstlerin wird da eingeführt, ihr wird das gezeigt, ja, die darf das anfassen, die darf schauen, wie das produziert wird, hier sehen wir sie auch und Jan, ich habe gesehen, du warst auch mit dabei bei den Aufnahmen, sieht dich als mein Hintergrund im Publikum, gell?
Du hast meinen Hinterkopf erkannt, genau.
Ja, auch mein Vorderkopf, also ich habe der auch mal ins Gesicht geschaut. Ja. Ne? Und dann habt ihr im Prinzip, und ich liebe das ja, so quasi wie so eine Wohnzimmerkonzert, ne? So eine Wohnzimmeratmosphäre mit so einer kleinen Auswahl an Leuten, die da mithören dürfen. Ne? Kann man wahrscheinlich keine Tickets irgendwie im Internet bestellen.
Nein, das ist total kuratiert, ja. Aber genau, es ist auch nicht immer in dieser Umgebung. Wir passen uns dann natürlich auch den verschiedenen Setups an. Also wir hatten jetzt eben schon auch von Partnern Anfragen, ob wir zum Beispiel in einer Porsche Pop-Up-Eröffnung so ein Live-Recording machen können, um dort eben auch nochmal genau das Thema zu zeigen, was eigentlich Musik auch bedeutet und warum wir das alles machen. Ja. Genau, um diese Emotionen wiederzubekommen und auch eben ja immer wieder auch in diese Situation zu versetzt zu werden, ne? Also wirklich diese Konzertsituation.
Ja. Und ich glaube, man muss jetzt gar kein Musiker sein, um sich in diese Situation reinzudenken, ja. Es ist ja egal, wenn ihr nur eine Aufführung macht auf irgendeiner Hochzeit oder so, also ihr habt irgendwas vorbereitet, ja, und ihr müsst jetzt in diesem Moment perfekt abliefern. Jetzt muss alles stimmen, alles, was ihr jetzt macht, ist auf Video, ist in dem Fall auf Schallplatte, ne. Und jetzt, das ist dieser Moment, den ich meinte, ne. Maria kann jetzt selber hören, ach, diese Blicke hier, schaut mal in das Publikum, ja, die das jetzt nochmal zu erleben und das Gefühl zu haben, sie spielt immer noch, obwohl sie neben mir sitzt, ne? Im Stereo-Dreieck. Also mich fasziniert das total, so als Musikfan. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht.
Das ist so ein bisschen der Moment, wenn man im Konzert ist und dann ist es aus und du denkst, oh, jetzt ist die ganze Musik oder die Magie vor allem ist irgendwie vorbei, ich muss jetzt nach Hause gehen, was, also ne, man ist so ein Moment von und jetzt? So, und dann setzt man sich aber hin und dann darf man das Ganze nochmal hören. Und das ist wirklich total schön und befriedigend, ehrlich gesagt, wenn man nicht so in der Luft gelassen wird, wie so nach einem Konzert, wo man dann halt nach Hause geht oder was.
Absolut. Ja. Also ich hoffe, wir können euch das so ein bisschen rüberbringen. Und ich meine, so eine Live-Recording habe ich jetzt quasi in dieser Art und Weise jetzt nicht erlebt, aber ich habe mal das ein oder andere Wohnzimmerkonzert erlebt, wo wirklich nur einem ganz kleinen Publikum mal ein Interpret gespielt hat, manchmal sogar unangekündigt. Das machen ja auch große Künstler teilweise, die keine Lust mehr haben auf diese großen Hallen, ja, und dann einfach sagen, ich gehe jetzt mal an einen bestimmten Ort und spiele da und wer da ist, ist da. Und also ich glaube, authentischer kann man einen Künstler dann auch nicht erleben. Und wenn man jetzt in dem Fall noch das als Platte mitnehmen kann, ist das natürlich dann nochmal so eine besondere Magie. Und dann habt ihr ja noch die Reihe mit den jungen Talenten. Aus welcher Kultur heraus ist das dann quasi entstanden?
Naja, das ist natürlich, setzen wir uns dafür ein, junge Talente zu fördern, um eben, wie ich auch eingangs schon gesagt habe, einfach weiterhin Musikkultur zu stärken, zu fördern. Und dann konnten wir auch tatsächlich 5 junge Talente, Streicher von der Karajan Akademie gewinnen, mit denen wir, also dort vergeben wir Stipendien für vereinzelte MusikerInnen, dass sie eben ihren, ja, als Profimusiker ihren Weg gehen. Ach so, das ist jetzt noch was, ein anderes Projekt. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Was wir oben gerade gesehen haben auf dem Teaser, das war im Rahmen der Young Euro Classics. Da durften wir Teil des Hauptaktes sein. Und zwar hatten wir die Möglichkeit, das afghanische Jugendorchester, was gerade im Exil lebt in Portugal, die große Bühne freizumachen im Rahmen der Young Euro Classics. und haben sie eingeladen, dort zu spielen und ihnen das ermöglicht. Das heißt, eine ganz emotionale und sehr besondere Geschichte, weil diese jungen MusikerInnen aus ihrem Land eben vertrieben worden sind und jetzt aber wieder zusammengefunden haben als gesamtes Orchester. Das war kein Live-Recording. Jetzt hier bei der Karajan-Akademie haben wir eben, so wie bei Malia, auch das Live-Recording gemacht. Und das war auch ein ganz emotionales Erlebnis tatsächlich mit diesen jungen Musikern, weil das natürlich eine wahnsinnig aufregende Situation war. Die waren natürlich schon in Konzerthäusern unterwegs, schon auf Tour gewesen. Aber das war schon eine sehr einmalige Chance, wirklich auf dem Punkt zu performen. Und dann ist es festgehalten. Im Konzert ist es dann eben, dann ist es so, aber dann ist auch gut. Und hier kann man natürlich immer wieder dann auch reinhören. Und das ist natürlich schon eine andere Aufregung. Und einer der Künstler, ich glaube, das war die zweite Violine, meinte auch, dass einfach das Tolle daran ist, diese, also die Perfektion spiegelt sich eigentlich in dem Unperfekten wieder, was man halt in dem Moment hat. Mhm. Das Ganze macht es dann lebendig und auch so echt.
Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Wir schauen uns mal bei YouTube nochmal diese Karajan Academy an, von der du erzählt hast. Da habt ihr auch ein schönes Video gemacht, wo man das mal so ein bisschen erleben kann. Allein schon, wenn die Leute so reinkommen, ne? Und hier die, ich habe das ja mit Jan auch erlebt, da, wie wir das Video zusammen gemacht haben, ne? So diese Lautsprecher von Burmester nochmal anfassen und hier mal schauen, ob nochmal die Frisur sitzt, ne? Das ist natürlich immer mit dem Chrom schön, wenn man dann drin spiegeln kann. Und so. Ich habe mal irgendwo gelesen, am Anfang hat man euch ja dafür belächelt, ne? Aber irgendwann habt ihr dann euer Standing mit dem Thema gehabt und heute, ja, ist das euer Markenzeichen.
Ne? Ja. Also hier, ich finde das auch immer ganz toll, wenn die MusikerInnen erstmal den Prozess auch verstehen lernen, dass man sich im Vorfeld wirklich einen halben Tag Zeit nimmt, nicht nur wegen des Soundchecks, sondern einfach das alles einmal zu sehen, wie es da aussieht, wie die Materialität des Dinge anfassen, wirklich alle Schritte vom, wie geht's über dem Kabel, der Signalweg dann eben hier bis in die Platte rein, wie funktioniert das alles? Auch ein Stück weit vielleicht, um da so ein bisschen Ehrfurcht vorzunehmen. Mhm. Aber es ist einfach, glaube ich, super spannend für auch die MusikerInnen.
Ja.
Genau. Und jetzt sehen wir hier gerade nochmal so diese Abspielsituation. Ziemlich ähnliches Setup wie bei Malia. Mhm. Ja, es ist einfach wirklich Wahnsinn.
Und das ist der Raum, in dem wirklich auch die Mastercuts entstehen. Also da, wo das Publikum sitzt, steht normalerweise die, nenne ich es mal, Druckmaschine, ja, und die Schneidemaschinen, die ihr eben im Hintergrund gesehen habt. Das sind exakt die beiden Schneidemaschinen auf, wie man so schön, where the magic happens, wo zumindest in die Lackmatrize gefräst oder gestichelt wird. Und dementsprechend, ja, dieser Raum ist voll Musik und dort wird halt die Mastercuts halt eben auch beschnitten. Mhm. Ja.
Sehr, sehr schön. Also ich hoffe, ich habe euch da draußen nicht zu viel versprochen, hier mit diesen wunderschönen Videos da so ein bisschen tiefer mal einzutauchen, dass man sich das Ganze auch vorstellen kann. Also bei mir sind ja auch dann beim Hören irgendwie so diese ganzen Welten aufgepoppt, ne? Ich habe mir das so vorgestellt. Wäre ja zu schön, ne? Wenn man sich hätte auch die Billie Holiday mal einladen können ins Studio, um mal so ein Live-Recording zu machen. Ist dann schwierig, ne? Ist schwer
gebucht. Da haben wir jetzt andere Wege, ja, gefunden durch die Master-Recordings.
Genau. Und wie ich sagen kann, wirklich einen fantastischen Weg gefunden, dieses zu tun. Und da möchte ich natürlich jetzt auch noch mit dem, was ich euch versprochen habe, liefern, nämlich meinen großen Unboxing von der Billie Holiday, Songs for Distinguished Lovers. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen das mal alles so ein bisschen zu kommentieren. Also ich werde euch mal so sehr erzählen, wie ich mich gefühlt habe, als ich das alles ausgepackt habe. Ihr seid live bei der Experience sozusagen dabei, könnt euch vorstellen, was ihr kriegt, wenn ihr auf Stellen klickt und euch für diese unglaubliche Pressung entscheidet. Und ja, vielleicht mögen ja der Jan und die anderen dann so ein bisschen noch an der einen oder Stelle was uns erzählen, was wir vielleicht noch nicht darüber wissen. So. Und ja, wir starten tatsächlich komplett mit der Umverpackung. Also ihr seht alles, nur nicht meine Adresse. Die habe ich zugeklebt. Aber ansonsten seht ihr wirklich alles. Ihr seht jede Ritze. Also seid gespannt. Das habt ihr, glaube ich, noch nirgendwo in den Weiten des Internets so gesehen. Und jetzt geht's los. So. Also, ich habe im Prinzip, man kriegt einen komplett super Handle with Care beschrifteten schwarzen Karton, also schon mal sehr edel. Natürlich hat mein schwarzes Vinyl- und Unboxing-Messer dann relativ ästhetisch gut reingepasst. Und wenn jetzt die Leute sagen, oh mein Gott, bevor der das aufmacht, ich will es jetzt schon haben, wie wäre das? Also was für Lieferzeiten habt ihr da so aktuell? Also holt ihr die einfach aus dem Lager und los geht's. Wie lange muss man ungefähr warten, wenn man die jetzt heute bestellen würde?
Also wir haben tatsächlich eine kleine Menge immer vorproduziert, aber aufgrund von Lagerkapazitäten werden die dann auch teilweise auf Bestellung gefertigt. Mhm. Lieferzeiten 14 Tage.
Maximal. Also 1 bis 2 Wochen wäre auch so ein Thema, weil es für das Verpacken, wenn jetzt nicht gerade jetzt nach diesem Video dann direkt sofort die, was ich vielleicht 50 oder 100 Bestellungen eingehen, ist natürlich bei 333 das Stück. Also dann ist Feierabend, dann gibt es halt eben eine Lieferzeit auf unbestimmte Zeit. Dementsprechend aber 1 bis 2 Wochen halte ich aktuell als realistisch.
Also ist auf jeden Fall alles tippitoppi bis dahin verpackt. Deswegen dauert es auch ein bisschen, bis ich das Schätzchen hier tatsächlich draußen habe, weil in dem Karton drin, der auch schon sehr stabil ist, wie ihr gesehen habt, ist dann die Platte drin und die ist dann auch nochmal komplett mit so einer dicken Luftpolsterfolie geschützt. Also da kann wirklich nichts passieren, wenn ihr jetzt nicht den ganz unsozialen Postboden Zusteller habt, der einmal was die Treppe runterschmeißt. Man hört ja manchmal so ein paar Horror-Szenarien in der Community. Aber was ich auch sehr schön finde, ist dieses Burmester-Siegel. Ne? Also man bricht das Siegel. Also es war schon draußen auf der Umverpackung, war es schon auf dem Karton. Und jetzt auch hier wieder. Und vielleicht, da das jetzt ein Weilchen dauert, bis ich das hier rauskriege, das ist jetzt alles in Real-Lifetime, erzähle ich euch mal ein bisschen was über das Album von Billie Holiday. Falls ihr es nicht kennt, also das Original wurde aufgenommen 1957. Es gibt natürlich alle möglichen Reissues. Ich hatte auch eine hier. Ist von der Musikrichtung her so Jazz, Vocal Jazz, vielleicht vergleichbar mit Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina Simone, Dinah Washington. Ursprünglich kam es auf Verve Records. Ja, Billie Holiday, wer sie nicht kennt, also ist eine der prägendsten Jazzsängerinnen aller Zeiten, ja, also bekannt für ihre emotionale, fragile Stimme und einzigartiges Timing. Das Album stammt so aus dieser klassischen Late Period von Billie Holiday. Wir haben sehr stark reduzierte, intime Arrangements. Wir haben Fokus auf Balladen und Standards. Wir haben, ja, das Album ist im Prinzip Teil dieser fast schon legendären Verve-Phase von ihr. Und man muss dazu sagen, es ist in einer sehr schwierigen Lebensphase auch entstanden. Vielleicht kennt ihr auch das Biopic. Es gibt ja dieses United States vs. Billie Holiday, habe ich mir mal angeschaut. Ja, die Stimme war schon ein bisschen gezeichnet, was dem Album aber eben zusätzliche Emotionalität verleiht. Also es wird oft als eines ihrer reifsten Werke angesehen. Und kurz darauf ist auch dieses richtungsweisende Album A Lady in Satin erschienen. Auch das kann ich euch mal zeigen. So sah das aus. Kennt ihr bestimmt das Cover. So, jetzt gehen wir gerade zurück zum Unboxing. Ich bin jetzt hier gerade dabei, die Handschuhe, von denen ich immer erzählt habe, auszupacken. Das finde ich natürlich mega genial, dass die mitgeliefert werden. Also man muss jetzt nicht in die Garage gehen und die Garnhandschuhe holen. Man hat ja hier die edlen Burmester-Handschuhe natürlich, steht auch dann das Logo entsprechend drauf. Sehr, sehr schick für die PodcasthörerInnen da draußen. Sie sind nicht weiß, wie man jetzt vermuten könnte. Ja, was ist das für eine Farbe? So ein dunkles Braun?
Anthrazit.
Ja, und ich kann euch sagen, das ganze weitere Unboxing, ich habe diese Handschuhe nicht mehr ausgezogen. Ich wusste ja nicht, wann die Platte kommt. Ich muss sagen, man ist motorisch ein bisschen eingeschränkt. Also wenn man dann, sieht man dann gleich in den Liner Notes und so weiter blättert, muss man ein bisschen aufpassen.
Zum Schuber kann ich noch sagen, dass wir den auch tatsächlich in einer kleinen Berliner Manufaktur, die so eine kleine Verpackungsmanufaktur herstellen haben lassen, sodass wir auch hier wieder Handwerk einfach mit verbinden konnten. Der Inhalt von diesem Schuber, das ist tatsächlich dann alles in dieser Werkstatt produziert.
Da sieht man jetzt auch die Nähte, ne, die da sozusagen in die Liner Notes reingearbeitet wurden. Und das ist jetzt das Ergebnis, wie versprochen. Also ich habe mich ja dann wirklich schön hingesetzt, als ich dann das erste Mal gehört habe, habe mir ein Getränk geholt und habe ja mich einfach zurückgelehnt, gedimmtes Licht und habe das alles schön gelesen. Ne? Ich finde, ihr habt da einen guten Sweet Spot getroffen. Also es gibt ja manchmal so Liner Notes, die sind ja ewig lang. Ne? Da denkst du so, wann soll ich das alles lesen? Da bist du Stunden mit beschäftigt, die Platte schon dreimal durchgelaufen. Also ich finde es jetzt hier eigentlich genau richtig so. Es holt einem so von Anfang an ab. Man hat sofort Bock drauf, man hört's, man ist direkt drin überzeugt, so dass das Nötigste ist drin, wenn es jetzt um die Songs selber geht. Ne, man kann immer sehen, wer hat es produziert, wer mischt mit, wer macht was. Da bleiben keine Fragen offen und ansonsten habt ihr das einfach wunderschön dann auch formuliert, was man da eigentlich für ein Erlebnis hat mit dieser Platte. Ne. Und das hat mich noch tiefer reingezogen. Also wenn ihr die Platte hört, unbedingt die Empfehlung, lest dabei hier alles, was in den Liner Notes drin steht. Dann habt ihr noch ein runderes Erlebnis, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, also das ist ein absoluter Jazz-Klassiker heute, an allen Fronten entsprechend anerkannt. Es ist regelmäßig in den Best-Jazz-Album-Listen vertreten. Ja. Vielleicht kennt ihr die Songs Day In, Day Out, A Foggy Day, One For My Baby and One For The Road, Just One Of Those Things, Stars Fell On In Alabama. Also das ist ein richtig starkes Album. Also jeder Song ist eigentlich Traum. Und jetzt kommt sie hier. Ja, zum ersten Mal sehe ich sie und darf sie jetzt gleich anfassen. Auch nochmal schön extra verpackt, ne? Dass da nichts drankommt. Und ja, vielleicht könnt ihr es schon auf diesem Bild so ein bisschen erkennen. Ich versuche jetzt hier, ohne jede Berührung in Bewegung zu bringen. Ihr seht es, ich hoffe, ihr seht es auf einem groß genugen Monitor hier bei YouTube. Man sieht, es sieht mehr aus als nur eine Schallplatte. Ja, also es ist, also allein diese Ränder anzufassen, ja, mit was für einer Präzision sie sich anfühlen, ja. Ich muss hier nicht erwähnen, dass die Platte plan ist, also. Aber allein wie sie glänzt, ne, diese Lack-Oberfläche. Es ist wirklich, also wenn ihr vorher nur Schallplatten, also sobald ihr die wieder zur Seite legt und holt danach eine normale Schallplatte in die Hand, ist sofort, habt ihr sofort ein ganz anderes Gefühl. Ne? Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, wirklich. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Also Jan, du hast ja gesagt, ne, man hat ja manchmal die Möglichkeit, da mal in Touch zu gehen. Also wenn ihr da irgendwie mal die Möglichkeit habt, das zu erleben, macht das, hört euch das an und schaut euch an, wie das ausgearbeitet ist. Also ich finde, das kann kein Foto oder kein Video rüberbringen, wie wahnsinnig wertig dich das anfühlt. Ne? Du hast dieses Gewicht in der Hand und diese Oberfläche. Und wie gesagt, also du bist da auch mit so einer Ehrfurcht dran, du hast da so einen Respekt, ja, du kämpfst gar nicht auf die Idee, die irgendwie abseits vom Rand irgendwie anzufassen. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Kannst du nicht mit deinem Gewissen vereinbaren.
Na, Jan hat das ja gerade schon vorhin ganz schön gesagt. Es ist einfach was für ganz besondere Momente, diese Platte dann auszupacken, zu genießen, zu hören, das Booklet zu lesen. Das macht man nicht jeden Tag.
Definitiv.
Und danke, dass die Reise, das war so die Reise, die du gerade beschrieben hast, finde ich jetzt gerade so ein bisschen so die Gänsehaut, die das so, ich sag mal, ich glaube, für die Leute auch, die es nicht gesehen haben, also allein die Beschreibung davon zeugt dafür, also dass du es halt eben wirklich erlebt hast, also diese Reise gemacht hast oder die Reise machst. Und das Schöne ist, man muss sie nicht nur einmal machen, man kann sie auch mehrfach machen. Und wie gesagt, es gibt auch in den ein oder anderen unseren Partnern, der die Reise auch seinen Kunden ermöglicht, indem er dem Kunden die Scheibe auch vorspielen kann. Und ja, danke für deine sehr, sehr schöne Beschreibung, die mich auch gerade persönlich nochmal sehr
mitgenommen hat. Dankeschön. Kommt von Herzen. Also es war wirklich,
das spüre ich,
war wirklich ein tolles Erlebnis. Und wie gesagt, es ging ja dann auch weiter mit dem Hören. Ne? Also ich habe ja eine konventionelle Pressung von dem Album schon ganz lange in meiner Sammlung, deswegen kannte ich es ja auch. Und Jan, wie wir uns da zum ersten Mal getroffen haben, haben wir ja darüber gesprochen, dass es diese Pure Sound-Reihe gibt. Ne? Und dann hatte ich ja schon erzählt, dass das mein absolutes Nummer 1 Album hier von Billie Holiday ist, dass ich das über alles lieb. Ne? Und weil ich es halt so gut im Ohr habe, war es jetzt natürlich für mich dann auch nicht schwer, diese Qualität dann eben auch für mich rauszuhören. Jetzt hat das Ganze aber natürlich eine Schattenseite. Ihr zwei habt mir jetzt mit dieser Platte mein ursprüngliches Hören mit der Platte, die ich vorher hatte, komplett versemmelt, weil ich höre jetzt halt wirklich jede Schwäche raus, die die Platte hat im direkten Vergleich. Und die Schwächen sind erheblich. Also mir war das vorher gar nicht so bewusst, ne? Weil ich halt immer gedacht habe, naja gut, das ist halt ein Album aus Ende der 50er Jahre, ne? Was das ist halt, wie es ist, ne? Das ist halt mit dir gealtert, mit der Welt gealtert. Da kannst du jetzt halt nicht erwarten, dass immer alles perfekt ist. Wobei ich ja liebe alte Aufnahmen liebe und diese Imperfektion auch mag, wie viele da draußen, ne? Aber wenn du jetzt halt die Platten kurz hintereinander hörst, ja, dann poppen diese Sachen eher störend auf. Also ich hatte zum Beispiel bei meiner Presse ein ziemlich lautes Rauschen. Ja, ich habe gemerkt, dass teilweise die Instrumente sehr schrill klingen. Ja, ich habe gemerkt, dass teilweise die Stimme von Billy so zischt. Und das sind Sachen, die habe ich vorher einfach so hingenommen. Habe gedacht, na gut, das ist halt so auf der Aufnahme, was will man machen, ne? Ja, und auch die Stimme selbst von ihr war teilweise sehr schrill, ne? Und gerade das macht mir jetzt total Schmerzen, wenn ich dann wieder die Nicht-Vio-Sound-Variante höre. Weil im Gegenzug, man hat halt eben so ganz dezentes Rauschen. Was es dann wieder authentisch macht. Ne? Man hat weder die Instrumente noch die Stimme sind irgendwie schrill. Man hat kein Zischen in der Stimme. Die Musik ist unmittelbar. Ja? Die Bühne ist ausgewogen. Also es fühlt sich eigentlich so an, wenn ich jetzt wieder die Bilder von Malia und Co. sehe, ja? Es fühlt sich eigentlich so an, als wäre jetzt die Billy irgendwie da und ich wäre jetzt hier bei ihr und sie spielt jetzt hier für mich. Ja? Ich bin jetzt mit ihr im Raum. Also auch klanglich. Ja? Ich habe jetzt bei far nicht, die jetzt hier irgendwie das allergrößte Setup, um da jede letzte Rille rauszuhören. Also ich werde die jetzt bei jedem da draußen, den ich besuchen gehe, mit geilen Anlagen, werde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Ich muss mir mal noch so ein Transportköfferchen, habt ihr sowas als Zubehör? Überlegen, auf jeden Fall die mitnehmen und einfach mal auf verschiedenen Systemen hören. Ne? Ich habe es jetzt auch mit Kopfhörern und allem Mögliche mal so durchgetestet und was ihr eigentlich gut beschrieben habt, so dieser Aspekt mit diesem für den besonderen Moment. Das ist jetzt nicht so eine Platte, die du nach 10 Stück hörst, ja. Das ist einfach ein Schatz in deiner Sammlung. Und ich habe aber gemerkt, jetzt gerade durch diese Dinge, die mich bei der anderen Pressung dann nochmal gestört haben, umso mehr kannst du wirklich entspannen. Also du kannst dich fallen lassen. Ich habe das wirklich am Ende von einem sehr stressigen Tag mit 1000 Erlebnissen irgendwie gehört und ich habe so richtig gemerkt, wie mich das so komplett runterfährt. Ja. Weil ich einfach in keiner Sekunde über irgendwas nachdenke, was nicht stimmt. Ja, es ist einfach perfekt. Ja, und ich weiß nicht, wenn ich meine gesamte Sammlung durchgehe, wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, ja, ich finde immer irgendwas, wo ich rummeckern kann. Ja, an irgendeinem Ding. Aber an dieser Pressung, da gibt es einfach nichts, gar nichts, was man da irgendwie monieren könnte. Und das ist für mich irgendwie so eine tiefe Befriedigung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da draußen Menschen gibt, die genau das haben wollen und deswegen zu dem Ding greifen. Ja. So.
Was ich ja super faszinierend finde an dieser Aufnahme ist oder an vor allem an diesen Master Recordings, dass diese alten Tonbänder, du hast es vorhin gesagt, 1957, dass man trotzdem heute noch so viel Detailgetreue rausholen kann, in einer Klarheit, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass das Original dann ist, ne? So, also dass es eben nicht die Kopie der Kopie der Kopie ist, sondern ja, dass es so erhalten bleiben kann dadurch, durch diesen Prozess.
Ja, und dieses Fallen lassen, also das finde ich auch so, dieses, du tauchst da irgendwie so rein und diese Ruhe. Also die Ruhe wird ja häufig manchmal mit so Langsamkeit, aber es ist einfach dieses Fallen lassen, Umhüllen von der Musik, wo du einfach sagst, okay, da kommt meistens von vorne oder wenn du die Kopfhörer nutzt, halt eben kommt über den Kopfhörer den Ton, aber wenn du so von dieser Musik so eingesaugt wirst und wie du sagst, du hörst die Details, die nerven dich einfach nicht an und ich sage immer so, es muss nicht immer jeder Mann und Frau's Musikgeschmack sein, aber das hat trotzdem diese Emotionalität, dieses Umschließende und ich fand das erste Mal, als ich sie gehört hatte, so diese Bilder, die im Kopf passierten, wo ich mich dann an einem Sonntagmorgen gemütlich vor so einer kleinen Bühne sehe, wo halt eben das genau passiert, was da passiert. Und ja, noch wieder da, danke und sehr schön beschrieben. Also ich fühle es.
Diese Materialität ist einfach auch ein super wichtiger Punkt, einfach um diese Wärme und diese Tiefe nochmal rauszuarbeiten. Und das passt natürlich sowieso zu dem Genre, ne, so. Aber es ist schon was, wo man sagt, das ist, man kann wirklich mal sich fallen lassen und kommt runter. Also ich finde auch, ja, danke, dass du das so schön und direkt beschrieben hast.
Ja, sehr gerne. Ja, also ich hoffe, wir haben irgendjemand da draußen auch so ein kleines bisschen mit unseren Worten gekitzelt und haben das, was wir versprochen haben, eingelöst, dass auch, wenn ihr es im Podcast hört, vielleicht so ein bisschen miterleben könnt, was es heißt, diese Platte auszupacken, zu fühlen, zu erleben. Abschließend an euch beide die Frage, gibt's noch was, was ihr gerne zum Abschluss der Community erzählen möchtet? Entweder zu Burmester, zu euch, zur Pure Sound Reihe. Irgendwas, was ich nicht gefragt habe und ihr heute Nacht aus dem Bett aufwacht und sagt, oh nein, das hätte ich noch sagen sollen.
Ich sag mal so, also wie gesagt, natürlich auch vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gibst, mit dir darüber zu sprechen. Was du noch vergessen hast zu fragen, wann wir uns das nächste Mal wiedersehen, zu welchem Thema. Das wäre noch so ein Thema in meine Richtung. Ich sag, wir sehen uns jetzt das zweite Mal auf eine Art und Weise und das ist ja, dann können wir ja fast eine Tradition irgendwann draus machen. Nee, also ich finde es toll, dass es die Plattform gibt, dass wir uns wirklich auch durch Zufall getroffen haben und das auch so diese Emotionalität, was du auch gerade sagtest, mit deinem Lieblingsalbum, was jetzt zufällig gerade bei uns im Mastercut ist, und ich finde das Format einfach toll und hoffe, dass auch deine Community und wir alle zusammen halt eben weiterhin Spaß am Musik hören haben und es einfach genießen und das einfach weiter nach draußen tragen und wieder immer mehr Leute zum Thema Musik hören, einfach wirklich als Entspannung und nicht nur das Produkt an sich sehen, sondern einfach was alles, was damit zu tun hat und welche positiven Vibes sowas halt eben auch in vielleicht etwas graueren Zeiten halt eben ins allgemeine Leben untereinander einfach auch bringt, der Austausch über Musik. Kann so viel verbinden und das lerne ich halt seit vielen, vielen Jahren und schätze es. Und ja, das ist so das, was ich so noch dazu sagen möchte vielleicht. Ja.
Es ist ein großes Privileg, wenn man gemeinsam Musik hören darf und sich darüber austauschen darf. Und ich glaube, das ist auch das, ja, was wir fördern wollen oder wofür wir stehen, was wir gerne tun, ohne dass man uns fragt, aber auch wenn man uns fragt.
Alles klar.
Genau.
Dann ganz herzlichen Dank, ihr beiden. Es war mir eine große Freude und ich bin mir ganz sicher, wir kriegen an irgendeiner Stelle noch das Triple hin, Jan, und das Double, Anna.
Sehr gut.
Da bin ich zuversichtlich, dazu ist Vinyl und außerdem auch viel zu oft da draußen unterwegs bei euch in der Schallplatten- oder Hi-Fi-Community. Also tausend Dank, ihr beide, für die Zeit und ja, ich würde die Sendung nach alter Tradition abbinden und winkt noch einmal fröhlich in die Runde. Dankeschön.
Danke
Vielen
dir, Timo.
Dank, Timo.
Danke euch da draußen.
Und damit sind wir am Ende von Vinyl und Hi-Fi zum Thema Pure Sound von Burmester. Der größte Dank, wie schon gesagt, geht natürlich an den lieben Jan Hildebrand und die liebe Anna Siebert von Burmester, aber natürlich auch an euch Zuschauer und ZuhörerInnen da draußen auf YouTube und alle Podcast-HörerInnen im Vinyl und Podcast. Ja, hat euch das Spaß gemacht, dann könnt ihr uns ja mal eine Freude machen. Einfach mal das berühmte Like setzen, vielleicht einen Kommentar abfallen, an welcher Stelle euch dieser Talk vielleicht besonders die Emotionen in Wallung gebracht hat. Vielleicht würde was teilen mit euren Erfahrungen mit der Marke Burmester. Vielleicht habt ihr selber mal was mit Pure Sound erlebt oder plant, was damit zu erleben. Vielleicht kennt ihr Jan, vielleicht kennt ihr Anna. Lasst es uns wissen. Wenn ihr ganz neu da seid und Talks wie diesen gerne öfter mal seht, euch für alles Mögliche interessiert, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Natürlich auch die Glocke, damit ihr gleich eine Notification kriegt, wenn was Neues von Vinyl und rauskommt. Und wenn ihr sagt, so ganz ehrlich, das war jetzt schon ein besonders guter Talk, dann könntet ihr auch die Funktion Video Hype bei YouTube verwenden. Ansonsten Podcast abonnieren. Vinyl und Podcast gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen. Da kann man auch mal Sterne verteilen. 5 Stück sind schön. Macht selig. Könnt ihr ja mal machen und vielleicht sogar eine Rezension schreiben. Auf jeden Fall vielen Dank für euer Interesse an audiophilem Vinyl der Spitzenklasse. Macht's gut. Ciao.